Guten Morgen, heute ist der 21. März und ich habe gerade Energiearbeit gemacht und wenn ich das tue, kommen mir sehr häufig innere Bilder, die sich mit Wissen verbinden, beziehungsweise es kommen auch neue Informationen auf den zu. Da geht es nicht nur um Energiearbeit und Visualisationen, die helfen können, die heilen können, sondern es geht ganz oft auch darum, das, was ich mir bislang an Wissen schon hergeleitet habe oder vor allem in den letzten Tagen habe ich ja mich ganz viel wieder mit einem bestimmten Thema beschäftigt, das immer mehr in die Tiefe zu bringen und immer mehr mit dem zu verbinden, was ich mir bislang sonst noch so an Wissen hergeleitet habe. Und zwar habe ich vor Jahren in meiner kunsttherapeutischen Abschlussarbeit mich sehr intensiv mit dem menschlichen Energiesystem beschäftigt und weil ich diese Symptombeschreibungen über diesen Code, also ICD-10, muss man ja dann lernen, Heilpraktiker, Psych und so weiter, ich konnte das mir nicht einprägen. Also ich war da ganz doll im Widerstand und habe dann das als Thema genommen für meine kunsttherapeutische Abschlussarbeit, warum ich das nicht lernen kann, warum das nicht in meinen Kopf reingeht, was das eigentlich für ein Widerstand ist. Und bin dem auf den Grund gegangen und habe herausgefunden, dass das durchaus eine Berechtigung hat, diese Art zu denken und diese Art Menschen einzukategorisieren und diese Art auf Menschen zu schauen, diametral dem gegenübersteht, was ich in meiner therapeutischen Ausbildung gelernt habe, nämlich dass der Klient der Experte ist und nicht ich. Ne? Denn mit einer Sprache, die der Klient selbst nicht spricht, eine Fachsprache, in der man dann über den Klienten spricht, um Geld dafür nehmen zu dürfen, dass man mit ihm spricht, schafft man ein Gefälle. Und dieses Gefälle zeigt sich auch im energetischen Raum. Selbst wenn man in dem Moment, in dem man mit dem Klienten spricht, nicht diese Sprache verwendet, verwendet man sie unbewusst trotzdem immer, weil man ja das, was der Klient einem erzählt hat, dann in diese Sprache übersetzen muss, um einen Bericht schreiben zu können, ohne den man ja von der Krankenkasse nicht bezahlt wird. Also sowieso eher nicht als Heilpraktiker, aber grundsätzlich ist das so der Gedanke. Denn wenn mal irgendwas schief läuft, muss man dokumentieren können und vorweisen können, dass man keinen therapeutischen Fehler gemacht hat. Ja, im Zuge dessen habe ich mir halt damals überlegt, ich werde jedes einzelne Krankheitsbild auf den menschlichen Energiekörper übertragen, um mir den Menschen dazu vorstellen zu können. Und während ich diese Fleißarbeit damals gemacht habe, mir das alles aufgemalt habe und auch Wissen noch hinzugenommen habe, zum Beispiel über die blockierten Archetypen, im Energiekörper und die befreiten Archetypen, ist mir irgendwann bewusst geworden, Moment mal, wir leben doch in einer Polarität, ja, wir leben in einer polaren Welt und alles, was existiert, entsteht in diesem Spannungsfeld zwischen Gegensätzen. Und dann habe ich mir Goethes Farbkreis genommen und habe die Farben der Energiezentren auf diesen Farbkreis übertragen, beziehungsweise die Energiezentren auf diesen Farbkreis übertragen und habe den minimal abgeändert, sodass das Herz in der Mitte stehen konnte. Man hat ja 7 Hauptenergiezentren im Körper und im Farbkreis sind ein paar mehr Farben, aber das ist alles so ein bisschen schwammig. Also das ging schon, das so ein bisschen dem anzupassen. Und dann habe ich ganz interessante Dinge herausgefunden, nämlich kam ich dann auf die Idee, weil ich das ja auch in meiner kunsttherapeutischen Ausbildung gelernt habe. Moment mal, wir haben doch komplementäre Farben. Komplementäre Farben verstärken sich gegenseitig. Das heißt, die komplementäre Farbe zu einem Energiezentrum gehört dann zu dem komplementären Energiezentrum. Und wenn man das aus der Sicht der blockierten und befreiten Archetypen betrachtet, könnte es sein, und mein Spezialgebiet sind ja Imaginationsreisen, dass der befreite Archetyp des komplementären Energiezentrums eine Kraft besitzt, die man in einer Imaginationsreise den Menschen an die Seite stellen kann, um seine Symptomatik zu lindern, die in einem bestimmten Energiezentrum dann auffällig wird, ja, zu bemerken ist. Und das ist ganz interessant, weil in meiner Shiatsu-Ausbildung meine Lehrerin damals auch ganz ähnlich gearbeitet hat. Da macht man ja auch so eine Map. Also man muss ja auch immer eine Anamnese machen beim Patienten und so weiter. Und die hatte eine ganz interessante Methode. Das habe ich dann allerdings von dieser Sichtweise der Elemente auf die Sichtweise des Energiekörpers übertragen. Also ich habe das dann so ein bisschen abgewandelt. Was auch sehr, sehr spannend ist. Also chinesische Medizin ist auch sehr spannend. Das ist ja auch alles schon Jahrtausende alt. Aber die Arbeit mit dem Energiekörper ist noch älter, ne? Die schamanische Arbeit mit dem Energiekörper ist noch viel älter. Also was wir an Medizin und Psychologie haben, ist ein Wimpernschlag dagegen. Die Erfahrung, die da über lange, lange Zeit hinweg Heiler mit dieser Sicht auf den Menschen gemacht haben, die überwiegt um einiges die Erfahrung, die Therapeuten in diesem einprogrammierten System über diese Sicht, über diese Klassifizierungssprache auf den Menschen an Erfahrungen gesammelt haben. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Naja, jedenfalls, das eine muss das andere ja auch nicht ausschließen, aber ich habe mir halt gedacht, okay, vielleicht kann ich das besser lernen, wenn ich das alles, was ich da auswendig lernen muss, auf den Energiekörper übertrage. Und dann habe ich ganz interessante Sachen rausgefunden, nämlich so Ketten. Also ich hab dann herausgefunden, dass bei manchen Krankheitsbildern so eine Auffälligkeit in mehreren Energiezentren sichtbar war, die dazu hingeführt hat, also so eine Art Dominoeffekt. Und bei manchen war dann auf einmal ein Energiezentrum ausgelassen. Warum war das auf einmal ausgelassen so? In diesem Dominoeffekt. Naja, jedenfalls habe ich mir überlegt, was ich damit dann später arbeiten möchte, dass ich halt Imaginationsreisen schreiben möchte, für bestimmte Krankheitsbilder mit der komplementären Kraft als geistige Hilfe. So, ne? Weil in der Vorstellung, in der Imagination kann man ganz viel im Energiefeld reinigen, was oder heilen, was vielleicht sich dann sogar symptomatisch auf einer anderen Ebene dann äußert. Ja, vielleicht sogar auch körperlich, aber auch in bestimmten psychosomatischen Geschichten oder ja, psychischen Krankheitsbildern, wenn man es denn so nennen will. Ich hatte da immer so, also das mit dem Wort Störung zum Beispiel hatte ich ein großes Problem. Das konnte ich irgendwie nicht so annehmen beim Lernen. Denn jede in Anführungsstrichen Störung ist eigentlich nur eine Blockade oder eine Hyperventilation in einem Energiefeld, in einem Energiezentrum. Und es weist auf etwas tiefer Liegendes hin, auf einen Schatz. Ja, wenn was blockiert ist, haben wir immer auch den Gegenpart, nämlich das Potenzial in den Menschen. Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt mal das Herz nimmt, ist der blockierte Archetyp der Schauspieler. Ja, der Narzisst, der eine Maske vor sich her trägt, und der befreite Archetyp ist der Liebende. So, und wenn man jetzt noch die komplementären Kräfte hinzunimmt, dann wird es richtig interessant. So, und ich fange jetzt aber nochmal, bevor ich da jetzt noch tiefer drauf eingehe, nochmal ganz von Anfang an, nämlich dass alles Frequenz ist. Also alles, was lebt und Materie geworden ist, ist aus Frequenzen entstanden. Auch ein Gedanke ist eine Frequenz. Deswegen können wir ja auch mit einem positiven Denken manchmal viel mehr bewirken in unserem Leben, als wenn wir immer nur negativ denken. So, und der Energiekörper besteht auch aus Frequenzen. Also den kann man zwar auch mit bestimmten Methoden sichtbar machen, ne, aber er ist erstmal nicht anzufassen. Wenn man energetisch ausgebildet ist, dann spürt man den Energiekörper mit seinen Händen. Wir haben alle Nebenchakren vom Herzen in unseren Händen. Dann kann man damit arbeiten. Aber wenn man da jetzt erstmal nicht drin ausgebildet ist und vielleicht diese Gabe nicht von Geburt an mitbekommen hat, dann sieht man den ja erstmal nicht so, ne? Trotzdem wirkt dieser Energiekörper auf uns. Und ich habe ja jetzt auch in letzter Zeit öfter darüber gesprochen, dass Trauma sich auch vererben kann. Das heißt, Wir haben nicht nur unseren eigenen Energiekörper, sondern wir haben auch einen Energiekörper, der durch das System beeinflusst wird, in das wir hineingeboren werden. In der Familie, aber auch dann übergeordnet natürlich auch in der Gesellschaft. Also wir haben zum Beispiel auch, Eckhart Tolle würde das den Schmerzkörper nennen. Wir haben zum Beispiel auch ein kollektives Trauma. Ja, in Deutschland ist es das Schuldtrauma vom Zweiten Weltkrieg. Ne? Das wirkt alle auf uns alle. Und das kann man auch antriggern in uns, zum Beispiel über Sprache. Ne? Dazu komme ich dann später nochmal, dass Trauma immer reaktiviert werden kann und dann ein Reaktionsmodus anstößt in uns, der auch oder vor allem erstmal auf energetischer Ebene erfahrbar ist. Ja, sofern wir uns nicht wegdissoziieren und verdrängen. Aber nochmal zurück zum Energiekörper. Wir haben sieben Hauptenergiezentren. Ich zähle noch das Energiezentrum in der Erde mit dazu, also acht, und das über dem Kopf. Und das ist das neunte für mich. In schamanischen Lehren spricht man nur von acht. Ich halte es aber für ganz, ganz wichtig, dass wir auch das Energiezentrum in der Erde noch dazu nehmen, weil wir alle so enterdet wurden durch das System, in dem wir leben. Und weil es immer auch eine komplementäre Kraft braucht, um uns im Gleichgewicht zu halten. Das heißt, wenn wir uns auf die goldene Kugel über unserem Kopf fokussieren, das ist das neunte Energiezentrum, es ist immer gut, wenn wir gleichzeitig auch einen Anker in unserem Erdenergiezentrum haben, damit das Gleichgewicht erhalten bleibt oder geschaffen wird. So, aber innerhalb unseres Körpers, den wir wahrnehmen können, gibt es sieben Hauptenergiezentren mit Nebenenergiezentren. Und da haben wir oben drei und unten drei. Und ich habe für mich hergeleitet, dass die Arbeit mit dem Energiefeld sehr heilsam sein kann, vor allem auch, wenn wir entwicklungspsychologisch arbeiten, wenn wir uns darauf fokussieren, dass wir auch auf einer göttlichen Ebene eine Mutter und einen Vater haben. Das heißt, wir können unsere Konflikte, die wir vielleicht mit unseren Eltern haben, viel leichter lösen, wenn wir die Bürde der Verantwortung von unseren Eltern wegnehmen, vor allem wenn wir ja irgendwann auch mal selber erwachsen sind, und uns mehr auf die göttlichen Eltern fokussieren. Da können wir nämlich unsere Eltern dann auch befreien, vielleicht auch von Schuld oder von Selbstvorwürfen, oder wir können auch den Konflikt, den wir vielleicht noch haben als Kind, das ja auch immer noch in uns ist, wenn wir damit nicht gearbeitet haben, auf jeden Fall. Auch da können wir ein bisschen Druck rausnehmen aus dem Kessel, wenn wir uns ein bisschen auf das Göttliche fokussieren, auf die göttliche Mutter und den göttlichen Vater und die, ja, die heilenden, ja, die heilenden Persönlichkeiten in Gemeinschaften, in denen man noch ganz mit der Natur vereint war, ja, also nicht in so einem komischen System gelebt hat wie wir, sondern wirklich im Einklang mit der Natur. Die heilsamen Kräfte, die durch Individuen da gewirkt haben, die wussten, dass es eine göttliche Mutter gibt und dass alles, was auf dieser Erde lebt, von einem Geist durchdrungen ist und miteinander in Wechselwirkung koexistiert und auch auf Seelenebene verbunden ist, auf einer geistigen Ebene verbunden ist. Und die haben von der Weltenseele gesprochen. C.G. Jung spricht vom All-Eins-Sein. Manche sprechen von der Akasha-Chronik. Die Christen sprechen vom Heiligen Geist. Da gibt es halt alle möglichen Bezeichnungen, je nachdem, aus welcher Kultur man vielleicht auch kommt. Aber die Quelle allen Seins, die Quelle allen Lebens, ja, das Göttliche, das das Leben schafft, das war für die Schamanen damals die Mutter Erde, die Mutter Gaia, und die bezogen sich hauptsächlich auf die unteren drei Energiezentren und sind über den Kontakt mit dem Göttlichen in der Natur, so ähnlich wie in dem Film Avatar, in ihren höheren Energiezentren dann illuminiert worden. Also die waren dann auf einer sphärischen Ebene auch mit allem verbunden, weil sie einfach selbst Teil davon waren und das auch so erfahren haben. Die Heiligkeit des Lebens. So. Die haben dann auch zum Beispiel die Sonne angebetet, ne? Manche von diesen Naturvölkern. Und den Mond. Also die haben auch gesehen, was am Himmel ist und haben das alles irgendwie in ihre Sicht auf das Leben integriert. Und waren da gar nicht so kopfgesteuert drin, sondern sehr spirituell in ihrem eigenen Sein. So. Die oberen drei Energiezentren, die sind jetzt in unserer Kultur und ich glaube auch in anderen Kulturen, wo man halt von sowas wie einem Gott ausgeht, auch ganz wichtig, weil dieser väterliche Aspekt dann da zum Tragen kommt, der göttliche väterliche Aspekt, ja, der auf geistiger Ebene uns nähren kann, uns behüten kann, uns auch lehren kann, wenn wir uns dem öffnen. So. Und in der Mitte ist das Herz. Und in der fünften Herzkammer erwacht im fünften Schwangerschaftsmonat das Christusbewusstsein. Und ich rede jetzt nicht vom Christentum, sondern ich rede von dieser Figur, die uns geschenkt wurde auf einer geistigen Ebene, ja, die sowas Göttliches hat, aber auch was Menschliches hat, die uns beigebracht hat, wie wir die Energien von Mutter Erde durch die unteren drei Energiezentren nach oben kanalisieren und die Energie von Vater Sterne durch die oberen drei Energiezentren nach unten in unser Herz hineinlassen. Und von dort aus in dieser fünften Herzkammer eine ganz individuell angenährte Liebe in die Welt hinausgeben, über unsere Stimme und über unsere Hände, über das, was wir schaffen. Über den Raum, über den Äther, der ja auch eine Energieform ist, und über die Materie, die wir erschaffen. Und da sind wir eben auch göttliche Wesen, weil wir mit unserem Geist Ideen haben können, die wir dann mit unseren Händen, mit unserer Materie in die Wirklichkeit holen, in die Materie holen. Genau, und das war irgendwie so die Grundidee, die Gott mal hatte, denke ich. So. Was aber wichtig ist zu wissen beim Energiekörper ist, dass der, und da hat Herr Freud auch ganz schön viel abgeschrieben, meiner Meinung nach, dass der im Laufe seiner Entwicklung sich öffnet, der Energiekörper. Also wir haben halt verschiedene Energiezentren und die öffnen sich von unten nach oben im Laufe des Lebens, ja, hauptsächlich in der Kindheit oder Jugend. So. Und das Wurzelchakra, das ist das erste, das sich öffnet, wenn wir auf die Welt kommen, aber auch schon vorgeburtlich, ist das schon beeinflusst, so. Und da drin reagieren wir auf Trauma, reagieren wir auf Überlebensangst. Und da drin ist auch Trauma abgespeichert, was wir geerbt haben von unseren Ahnen bis zu 7 Generationen zurück. Also die Schamanen sprechen von 7 Generationen und die modernen Forscher von 5 Generationen. Also es ist mittlerweile nachgewiesen, dass sich das auf Zellebene vererbt. Und dass auch die Gene betroffen sein können. Ne? Dass es auf genetischer Ebene dann bestimmte Störfaktoren auslösen kann. Ne? Also wie, je nachdem, wie ein Mensch dann darauf reagiert, in welche Art von Vermeidung er dann geht. Was dann nämlich passiert, so jedem einzelnen Energiezentrum unseres Körpers gehört eine Drüse. Und das endokrine System ist sozusagen das Erste, was das, was auf geistiger Ebene an Realität Einfluss nimmt auf uns, auf unseren Energiekörper, das auf unseren materiellen Körper überträgt. Das ist das endokrine System, das mit den Energiezentren verbunden ist. Also im Wurzelchakra haben wir die Nebennierendrüsen. Die produzieren das Adrenalin. Und das geschieht dadurch, dass wir mit unserem Stirnchakra die Wirklichkeit abklopfen. Wir nehmen die Wirklichkeit wahr, aber auch über unsere Sinne, zum Beispiel über den Geruchssinn, können Traumatisierungen reaktiviert werden. Ja, wenn wir zum Beispiel mal eine traumatische Situation erlebt haben und zum selben Zeitpunkt war ein gewisser Duft im Raum, ja, der, keine Ahnung, also vielleicht eine sexuelle Traumatisierung, eine frühkindliche oder eine jugendliche, ein Missbrauch, der in dieser Zeit geschehen ist, bei, keine Ahnung, dem Onkel. Und da brannte immer irgendein Räucherstäbchen. Ja? Dann kann alleine nur dieser Duft von diesem Räucherstäbchen den Menschen, der das erlebt hat und nie verarbeitet und integriert hat, dieses Trauma, immer wieder neu reaktivieren. Nur der Duft allein. Also so mächtig sind auch unsere Sinne, die dann mit diesem Energiekörper, mit unserem Wahrnehmungsvermögen auch gekoppelt sind, natürlich, ne? Und wenn wir dann mit unserer Wahrnehmung, mit unserer Amygdala etwas wahrnehmen, was die in Alarmbereitschaft versetzt, weil es sie an irgendwas erinnert, vielleicht auch nur unterbewusst, vielleicht sogar etwas, was wir nicht selbst erlebt haben, sondern unsere Großmutter, ja, dann wird im Gehirn ein Reaktionsmodus in Gang gesetzt, dass das Stammhirn, das Reptiliengehirn in Alarmbereitschaft versetzt und über das Nervensystem, über unser Rückgrat dann nach unten funkt zu den Nebennierendrüsen, Achtung, Achtung, mach mal Adrenalin, damit wir ganz schnell flüchten können, angreifen können oder uns verstecken können, uns starr stellen können, also in die Starre gehen können. Ne? Diese drei verschiedenen Modi gibt es ja als Reaktion auf Angst. So, und das ist im Wurzelchakra dann das, was der ganze Körper sozusagen, was alle anderen Funktionen dann erstmal ein bisschen nach unten dreht, weil das die Gefahr muss jetzt erstmal vom Tisch. So, ne? Das heißt, der Körper erzeugt Adrenalin und verbraucht ganz viel Lebensenergie dafür. Die kommt von Mutter Erde. Ne? Alles, was lebt, bekommt die Energie von Mutter Erde. Und normalerweise ist es so, dass die Energie von Mutter Erde halt durch unsere Energiezentren nach oben steigt. Deswegen ist es eben so wichtig, dass wir keine Blockaden haben irgendwo. Ne? Weil wenn wir irgendwo eine Blockade haben oder irgendwo überventilieren, kann die Energie nicht mehr weiter nach oben steigen und dann bekommen wir Symptomatiken. Also dann zeigt sich eben dieser Mangel in den oberen Energiezentren, je nachdem, ab wann das dann losgeht, ne? Wo die Kaskade dann losgeht. So, wenn wir jetzt eine dauerhafte Traumatisierung haben, eine dauerhafte Angst, dann produziert unser Körper dauerhaft Adrenalin. Übrigens auch, wenn wir eine Maske aufhaben. Also Sauerstoffmangel ist auch sowas, was dauerhaft Adrenalinproduktion anstößt, weil sonst unsere Venen, unsere Kapillare verengen würden. Und das bedeutet Lebensgefahr. Deswegen gewöhnen wir uns irgendwann auch an die Maske, weil unser Körper dann dauerhaft mit Adrenalin geflutet ist. Die Frage ist halt, wie gesund das eigentlich ist. Denn wenn die Nebennieren auf Dauer Adrenalin produzieren oder auf Dauer Adrenalin produzieren, weil wir dauerhaft in einem Angstzustand gehalten werden durch Informationen, die man an uns heranträgt, ja, dann können wir erschöpfen dadurch. Dann können wir eine Nebennierenschwäche dadurch entwickeln. Was aber auch geschieht, wenn wir traumatisiert werden und unsere Nebenniendrüsen dann dieses Adrenalin herstellen, können Muster greifen, ja, die vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt in unserem Leben mal eine gewisse Weile lang funktioniert haben. Zum Beispiel, wenn es eine Weile mal wirklich schlecht ging und die Seele nicht wusste, wie sie das überleben sollte, hat man vielleicht mal eine Weile zur Flasche gegriffen. Ja, so entsteht ja auch Alkoholismus. So. Und vielleicht brauchte man das später gar nicht mehr so arg. Ne? Vielleicht haben sich dann die Dinge im Außen ein bisschen mehr reguliert. Aber sobald man dann wieder traumatisiert wird oder Angst bekommt, erinnert sich die Psyche, aha, das hat ja damals funktioniert, das machen wir jetzt auch nochmal. Ne? Der Verdrängungsmechanismus. Und vielleicht ist das auch wieder etwas, das man geerbt hat. Das hat man ja auch schon herausgefunden, dass so eine gewisse Neigung zum Alkohol oder zu irgendwas anderem, je nachdem, was der Vermeidung dann dienlich ist, auch vererbbar ist. So, ne? So, wir haben also Trauma im Wurzelchakra, Retraumatisierung im Wurzelchakra. Was auch daraus entsteht, ist, dadurch, dass so viel Energie für die Adrenalinproduktion verballert wird, kommt nicht mehr genug Energie im Sakralchakra an und das fängt an zu hyperventilieren. Das Sakralchakra ist das zweite Chakra und da wird es nämlich sehr interessant, weil meiner Meinung nach entstehen genau da die meisten psychischen Krankheitsbilder. Genau an diesem Moment, ja, wo das ganze Energiesystem merkt, oh Gott, ich kriege nicht mehr genug Lebensenergie, das reicht nicht mehr für alle Zentren. Die Kaskade kann nicht erfüllt werden, jetzt ist aber hier Alarmbereitschaft so. Also wir haben nicht nur die Alarmbereitschaft dann im ersten Energiezentrum, das Adrenalin produziert, sondern dann gibt es eine sekundäre Alarmbereitschaft, nämlich im Sakralchakra. Und da sitzt unser verletztes inneres Kind, da sitzen unsere ganzen verdrängten Gefühle, die verdrängten Gefühle unserer Ahnen, da sitzt die Sexualität, weil das zweite Energiezentrum öffnet sich in der frühen Kindheit, aber auch in der Jugend. In der Pubertät. So, und wenn wir in dieser Zeit irgendwo eine Störung hatten, ja, wenn irgendwo in unserer Entwicklung, in den ersten drei Lebensjahren oder in der Pubertät irgendeine Störung im Außen war, die uns davon abgehalten hat, unsere Entwicklung abzuschließen, ne? Wenn da zum Beispiel dann auch Traumatisierung stattgefunden hat oder irgendwas im Außen, irgendeine Anpassungsstörung, zum Beispiel, weil die Eltern sich getrennt haben oder was weiß ich, also gibt es ja tausend Möglichkeiten, dann entstehen vielleicht sogar in der Kindheit schon Vermeidungsmuster auf dieser Ebene. Und zu diesem Energiezentrum gehören zum Beispiel Zwänge, Ängste, Panikattacken, aber auch Emotionsregulation, ja, also wenn jemand seine Emotionen nicht regulieren kann oder halt verdrängen muss. So, und die Gefühle, der weibliche Anteil von uns Menschen, darüber habe ich ja jetzt in den letzten in Sprachnachrichten viel gesprochen, die haben ganz viel damit zu tun, wie wir schon als Kinder mit Weiblichkeit in Berührung kommen, mit unserer eigenen Mutter in Berührung kommen. Ob da die Entwicklung abgeschlossen ist durch die Emotionsbrücke der Mutter, also durch die Nähe zur Mutter. Ja? Wenn da was schon gestört ist, ist im eigenen Energiefeld schon diese Störung vorhanden, obwohl dieses Wort mir eigentlich nicht gefällt. Aber sagen wir mal eine gestörte Frequenz, ja, eine verzerrte Frequenz, ja, oder eine Wolke kann man sich vielleicht auch vorstellen dann in diesem Energiefeld. So. Und was jetzt das Problem ist, wir haben ja schon eine Grundfrequenz von Stress in unserem System. Ja, das ist ja sowieso immer schon stressig, dadurch, dass man uns diese künstliche Zeit und diesen künstlichen Kalender eingegeben hat und eigentlich wir immer auf dem Sprung sind. Wir sind sehr häufig gar nicht in unserer Mitte, sondern in Gedanken schon irgendwo anders, ja, weil wir das leisten müssen in dieser Gesellschaft. Oder viele Menschen sind halt so. Und jetzt, so wie die digitale Welt auch noch haben, dann sind wir fast gar nicht mehr in unserer Mitte, sondern verlieren uns dann, um uns entspannen zu können, vielleicht auch dann noch in der digitalen Welt. So, ne? Das ist auch das Gefährliche daran. So, und wir haben dann sozusagen ein gestörtes Verhältnis zu unserer eigenen weiblichen Energie, wenn wir unsere Gefühle nicht zulassen, wenn wir uns den Raum nicht nehmen und die Zeit nicht nehmen, zu verarbeiten, was wir fühlen. Vielleicht lassen wir gar nicht erst zu, was wir fühlen, ja, und hetzen schon wieder zum nächsten oder sind arbeitssüchtig oder nutzen irgendwelche anderen Dinge, um uns wegzudissoziieren. Also um uns von unserem Gefühl zu schützen, vor unserem Gefühl zu schützen, aus Angst vor Überforderung. Und das ist ganz interessant, weil diese Angst vor Überforderung eigentlich schon zum dritten Energiezentrum gehört. Der blockierte Archetyp ist der Knecht. Ja, da ist man bedürftig und unterwürfig und sucht nach Zustimmung im Außen. Ja, auch da geht es schon in Richtung Narzissmus, ja, dass man das in sich selbst nicht findet, aus Angst vor Überforderung und sich dann in etwas ganz doll hineinsteigert, ja, dass man zum Beispiel dann arbeitssüchtig wird und da bekommt man ja auch ganz viel Anerkennung dann im Außen dafür. Ja, und der komplementäre Archetyp dazu wäre der Guru, das Kronenchakra, das lilane Kronenchakra. Der kultiviert die Würde und ist dankbar und glücklich und erkennt, was und wer er eigentlich wirklich ist. Ja, das ist nicht so leicht, in so einen Zustand hineinzukommen, aber meiner Meinung nach kommt man da nur hinein, wenn man wirklich sich selbst kennt und all seine Gefühle auch transzendiert hat und integriert hat. Ne? Also wenn man wirklich bereit ist, die eigene innere Entwicklung auch zu nehmen und sich nicht immer nur aufs Außen zu konzentrieren. So. Und nochmal zurück zum Sakralchakra. Da ist der blockierte Archetyp der Märtyrer. Der ständig Selbstbestätigung braucht im Außen. Und der komplementäre Archetyp, der Erlöste, ist der Weise, der flexibel ist und humorvoll und die Weisheit kultiviert. Aber die Weisheit findest du nicht nur im Kopf, sondern die findest du halt in deinem Herzen. Ne? Die Weisheit, die wohnt nicht in deinem Verstand, der versucht, alles zu kontrollieren, sondern ja, die wohnt in deinem Herzen. Der Intellektuelle, das ist der blockierte Archetyp der Stirn, des Stirnchakras, des dritten Auges, ja, das auch die Intuition bedeutet für den Menschen. Und der blockierte Archetyp, der Intellektuelle, der hat Angst vor Sinnlosigkeit. Ne? Der ist sehr rational und starr und auf Fakten fokussiert und hat keinen Humor. Hm? Ja, aber der Märtyrer, der hat Angst vor Wertlosigkeit. Der blockierte Archetyp des zweiten Energiezentrums. Der braucht ständig Zustimmung von außen und ist überkritisch und verurteilend und wütend auch. Ne? Das Opfer ist der blockierte Archetyp vom Wurzelchakra. Ne? Das braucht eigentlich ganz viel Erdung und Halt und Sicherheit und hat Angst vor Haltlosigkeit. Ja, und der befreite Archetyp vom Wurzelchakra ist die Mutter. Ja, und wenn wir uns anschauen im Sakralchakra, was wir da alles für Störfrequenzen beobachten können an Menschen, ja, das haben wir in den letzten Jahren auch beobachten können, diese ganzen Zwänge, diese Vermeidung, die hier reingegeben wurde, die so zwanghaft auch war. Ja, und das hat so gut geklappt, weil man eben wusste, dass wenn man Menschen so stark ängstigt, dass sie Überlebensangst haben, dann neigt der Energiekörper dazu, im zweiten Energiezentrum zu hyperventilieren und zum Beispiel zu kontrollieren. Ja, Zwang. Zwang ist Kontrollsucht. So. Zwang und Vermeidung. Ja, und diese ganzen Gefühle, alles, was eigentlich damit zusammenhängt und was vielleicht dann auch sekundär hervorkommen könnte, wenn wir uns wirklich mal unserem Trauma stellen und damit dann auch mal arbeiten. Was schlummert denn da alles noch in uns? Ne? Das will man nicht zulassen, das drängt man nach unten und deswegen tut es dann vielleicht sogar ganz gut, eine Maske aufzusetzen, ja, und den anderen gar nicht mehr in seiner Mimik richtig deuten zu können, also so in die Isolation zu gehen für sich, ja, und auch sich diese Ängste, ja, diese Ängste vor den anderen, vor den Körpern der anderen, ja, die lebensgefährlich waren, ja, so hat man ja die Menschen informiert, dass die Körper anderer Menschen potenziell lebensgefährlich sind, so, ne? Selbst die Körper der eigenen Kinder. Muss man sich mal vorstellen, was man den Menschen für eine Angst eingegeben hat. Ne? Ja, und da hast du dann halt diese ganzen zwanghaften Störungen, die daraus resultieren. Und die Aha-Regeln, das ist vermeidendes Verhalten. Und vermeidendes Verhalten generalisiert die Angst. Mich hat damals sehr gewundert, dass die Verhaltenstherapeuten das gar nicht verstanden haben, was da eigentlich passiert ist mit den Menschen und was man eigentlich reingegeben hat. Also was da eigentlich für eine Denke dahinter war. Ja? Die haben ja dann auch ihre Klienten alle gezwungen, Masken aufzusetzen in der Therapie. Ja, total absurd, ja. Wo man Mimik braucht und Mitgefühl braucht, das ist das A und O in der Therapie. Ne? Verrückt. Oder dann übers Internet Therapie zu machen, das finde ich auch total absurd, ja. Du brauchst ja das Feld von dem Menschen, du musst im selben Raum sein, du musst ja mit deinem Feld ein beruhigendes, heilsames Feld kreieren, in dem der Klient sich sicher fühlt, damit er sich öffnen kann. Das kannst du ja nicht übers Internet machen. Naja, egal. Aber dahin geht ja der Trend, ne? Das machen ja sehr, sehr viele mittlerweile. Auch die, die dann selber Angst hatten vor ihren Klienten, die haben ja dann selber auch schon so zwanghaftes Verhalten entwickelt und ja, das selbst gar nicht verstanden, dass das, was sie eigentlich mit ihren Klienten Tag ein Tag ausmachen, sie selbst befallen hatte. So, ne? Ganz interessant. Naja, aber was wohnt denn auch noch im Sakralchakra, im zweiten Energiezentrum, wo dann nicht mehr genug Energie ankommt, wenn man die ganze Zeit Adrenalin produziert, in der Retraumatisierung drin steckt? Sexualität wohnt da. Und wie kann man Menschen in die Vermeidung bringen? Das ganze System basiert darauf, Menschen in der Vermeidung zu halten, ja, damit sie sich nicht in ihr Potenzial entwickeln, damit die Energie von Mutter Erde nicht weiter kaskadisch nach oben hin aufsteigen kann und die Menschen nicht erwachen können, nicht ins Christusbewusstsein kommen können, nicht in die Liebe kommen können miteinander. Denn wenn du in der Liebe bist, bist du nicht mehr in der Angst. Ja, da kann man dich nicht mehr steuern. Wir wollen ja die Menschen steuern. Darum geht's ja. Wie kannst du die Menschen so in den unteren beiden Energiezentren halten, in so einem Ping-Pong-Spiel? Du musst ihnen möglichst viele Möglichkeiten geben, zu vermeiden. Und zwar möglichst so, dass sie sich von anderen abspalten, ja, dass Splittergruppen entstehen, damit das Gemeinschaftsgefühl zerstört wird, dass Frau und Mann sich gegenseitig nicht mehr vertrauen, ja? Dass Frau und Mann ihre ureigenen Aufgaben in der Gemeinschaft, aber auch in der Beziehung nicht mehr erfüllen können, weil sie so gestört sind in ihren eigenen Energiezentren, dass sie ihre natürliche Aufgabe gar nicht mehr intuitiv erfüllen können, ja, in der Beziehung zueinander. Und wie machst du das? Auch hauptsächlich, du greifst zuerst den Mann an. Du greifst zuerst den Mann an und machst den schwach und bringst ihn aus seiner männlichen Kraft, indem du ihm Pornografie reingibst, indem du dem Mann seine natürliche, intuitive Gabe nimmst, nämlich die Frau beschützen zu wollen, die für die Frau einen sicheren Raum zu erschaffen. Das ist eigentlich dem Mann von Geburt an eingegeben. Das gehört eigentlich zu den ganz positiven Attributen eines Mannes. Ja, und das ist auch das, was ihm sein Männlichkeitsgefühl dann gibt, weil wenn er der Frau diesen sicheren Rahmen gibt, kann sie ihre Emotionen zulassen und kann ihm die Liebe zukommen lassen in diesem sicheren Raum, die wiederum ihm die Kraft gibt, rauszugehen und seine Männlichkeit in der Welt wirken zu lassen. Das hängt miteinander zusammen. Das haben auch Christus und Maria Magdalena so gelebt. Die haben auch ihre Energiezentren, ihre Kundalini-Schlangen befreit gegenseitig. Und deswegen konnte Christus auch heilen, weil er einfach eine höhere Frequenzebene dadurch erreicht hat, dass er die Weiblichkeit und die Männlichkeit in dieser Beziehung mit Maria Magdalena zur Vollendung gebracht hat. Das hat ihm überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, Menschen zu heilen, weil er so hoch geschwungen hat, mit seinen Händen, mit seinen Nebenchakren vom Herzen konnte er dann die göttliche Energie in andere Menschen hineinleiten und die heilen. Und es gibt ja sehr viele Menschen, die mit den Händen heilen können. Immer noch, heute immer noch. Das kommt eben, weil wir eine fünfte Herzkammer haben, die auch die Herzchirurgen nicht anfassen dürfen. Also selbst die wissen davon. Ja, und in dieser Kammer ist unser Feuer. Da ist ein Feuer, da ist eine Temperatur, die ist so heiß, dass der Mensch das normalerweise nicht überleben könnte. Aber in dieser kleinen Kammer ist dieses Feuer. Deswegen wird Christus auch immer mit diesem Feuer im Herzen dargestellt. Und deswegen sagt man ja auch, deswegen gibt es auch diese Redewendung, ne? Feuer im Herzen. Ich fühle das auch, wenn ich das sage. Ich fühle mein Feuer in meinem Herzen, wenn ich das sage. Ne? Ja, wie kannst du den Mann angreifen? Zuerst aus seiner männlichen Kraft herauszukommen, indem du ihm eine Möglichkeit gibst, sein Weibliches zu vermeiden, sein Gefühl zu vermeiden, indem du ihm eine Möglichkeit gibst, die Frau zu unterwerfen und seine eigenen Konflikte abzureagieren über pornografische Sexualität. Der Mann, der infiziert ist mit dieser Droge, denn es ist eine Droge, es macht ja was im Gehirn, da habe ich ja auch gestern schon drüber gesprochen, der das benutzt, vielleicht auch schon in seiner Jugend kennengelernt hat und das fängt ja immer früher an, jetzt sind ja schon 8-jährige Jungs damit infiziert, über ihr Handy. Und man sexualisiert ja Kinder auch immer früher in der Schule jetzt und bricht die Scham der Kinder, nimmt ihnen ihren eigenen Zeitrahmen, den sie eigentlich bräuchten, um sich sexuell zu entwickeln. Das ist übergriffig. Das finde ich ganz, ganz gefährlich. Muss man wirklich ganz sensibel mit umgehen mit dem Thema. Und man darf das nicht also man darf die Entwicklung nicht vorgreifen. Man darf nicht geistige Inhalte in Kinder hineingeben, die viel zu früh, also vorweggenommen werden. Aus ihnen selbst heraus müsste das kommen. Ja, manche Kinder entwickeln sich da schneller, manche langsamer und jedes Kind sollte sein eigenes Tempo leben können. Denn sonst wird die Entwicklung gestört. Ne? Und da fängt es dann schon an. Ja, da ist dann das zweite Energiezentrum in der Entwicklung schon gestört, wenn es früh sexualisiert wird und enthemmt wird. Freud hat gesagt, wenn man Kinder enthemmt, sexuell enthemmt, kann man sie nicht mehr erziehen. Sind sie nicht mehr zugänglich und verlieren auch das Vertrauen in ihre Bezugsperson. Ne? Also auch das ist nochmal ein extra Thema, da könnte man auch nochmal eine extra Sprachnachricht zu machen, habe ich auch schon einige Artikel drüber geschrieben. Aber es ist vor allem eben auch in diesem Zusammenhang, ja, in der Entwicklung oder der Öffnung des menschlichen Energiekörpers ist das eigentlich ein ganz wichtiges Thema. Ne? Jedenfalls, man greift den Mann zuerst an, und das ist auch über Jahrzehnte hinweg schon so geplant gewesen, indem man dem Mann sein natürliches Bedürfnis nimmt, die Frau zu behüten und würdevoll und liebevoll zu behandeln und sich auch auf eine Frau zu fokussieren, weil diese Intimität und diese Nähe eben nicht mit so vielen Frauen auf einmal entstehen kann, sondern nur mit einem Menschen. Und in diesem Raum, den man dann erschafft, das ist ja dann eine dritte Instanz, die dadurch entsteht, entsteht Heilung. Und da kann man immer wieder neu auf, sich immer wieder neu aufladen. Ne, dafür ist ja Sexualität eigentlich gedacht. Das ist ja eigentlich was sehr Heilsames so. Aber man hat dem Mann dieses Bedürfnis genommen. Und das hat man auch gemacht, nachdem Kriege stattgefunden haben, nachdem eine kollektive Traumatisierung stattgefunden hat und Männer auch im Kollektiv PTBS hatten und völlig gestört waren, ja, im Überlebensmodus gelebt haben, jahrelang und furchtbarste Dinge gesehen haben im Krieg und so weiter. Da hat man denen dann diese Pornografie reingegeben. Ja, Stück für Stück immer ein bisschen mehr. Gab es erst diese Pin-Up-Girls und Marilyn Monroe und wie sie alle hießen. Aber diese Energie war damals schon da. Diese Energie der Frau, die sich dem Mann unterwirft und Karriere macht, und gewisse Attribute hat, körperlich, also objektiviert wird halt, ne, und ihrer seelischen Macht, beraubt wird in der Sicht des Mannes auf die Frau. Also da ging es dann eigentlich nur noch um den Trieb des Mannes. Alles drehte sich um den Trieb des Mannes und die Frau hat sich auch darauf ausgerichtet in ihrem Verhalten. Und das ist das, was man allgemein so als sexy betrachtet, ne? Oder benennt dann. Das ist damals entstanden in dieser Zeit. Langsam reingeschlichen worden in den Mann. Und dann hat man dem Mann immer mehr von dieser Art von Suggestion reingegeben über diese Bilder, ja, indem man eben ja den Mann zum Voyeur gemacht hat, ja, weil er selbst nicht imstande war durch seine Blockierung im unteren Energiezentrum, durch die Traumatisierung, war er nicht mehr imstande, gesunde Sexualität zu leben, ist ja auch logisch, ja, war er nur im Hyperarousal danach, so nennt man das, wenn dann das zweite Energiezentrum hyperventiliert, ne, im Trauma. Der konnte nicht mehr richtig die Sexualität leben und war dann in seiner Männlichkeit vielleicht auch ein bisschen verunsichert. So. Und in der Zeit hat man dann dem Mann diesen Voyeurismus reingegeben und ihn beobachten lassen, wie andere das machen und wie die Frau unterworfen wird von einem anderen Mann und wie Machtgefühle dadurch entstehen, dass sich der Stress des Mannes dann in die Frau entlädt. So. Ich gehe jetzt mal wirklich ins Detail, aber ich finde, das ist mir heute Morgen bei meiner Energiearbeit so bewusst geworden. Das ist nämlich eigentlich alles unglaublich kostbar, ja. Diese unteren Energiezentren sind ganz kostbar, weil sie halt die Lebensenergie in unseren Körper reinleiten. So. Und wenn dann nur Störung ist, nur Angst, nur Trauma, nur Reaktion und dann im Außen so viel Angebote gemacht werden, zu vermeiden, den Schmerz zu spüren, der natürlich entsteht durch Trauma, ist ja logisch, ja. Und den muss man auch spüren, damit man das integrieren kann und daran wachsen kann, ja, erwachsen werden kann. Ne? Wenn man das nur verdrängt, dann braucht man irgendwann eine Maske, ja, auch vor sich selbst. Wenn man im Spiegel, vorm Spiegel steht und man muss ja vor sich selbst vertreten, dass man die ganze Zeit da nicht hinguckt. Man muss vor sich selbst eine Persönlichkeit entwickeln und das kann man wunderbar da draußen in diesem System, eine reduzierte Persönlichkeit entwickeln, die leugnet, dass es dieses Trauma gibt. Ja, dass das Trauma geerbt wurde, vererbt wurde, ja, dass man das geerbt hat, ja. Auch als Frau, was haben wir für Missbrauchstrauma alle geerbt? Was haben wir alles in unseren Zellen noch drin, ja? Auch wie unser Körper reagiert auf Sexualität, ja. Also man sagt ja zum Beispiel, Schmetterlinge im Bauch bedeutet, dass man verliebt ist. Nein, das sind Alarmsignale von unserem Nervensystem. Das sagt, pass auf, pass auf, pass auf, ja. Dass Schmetterlinge im Bauch sind kein Zeichen, das positiv zu deuten wäre, eigentlich. Sondern das zeigt einem nur, dass man in der Anwesenheit eines Menschen, in den man meint, verliebt zu sein, nicht in Sicherheit ist. Weil da irgendwas subtil mitschwingt, dass man eben nur auf feinstofflicher Ebene spürt und mit dem Verstand vielleicht noch gar nicht greifen kann. Ja. Da sind so viele Ängste, die dann auch, manche sind vielleicht dann auch gar nicht begründet, sondern da geht dann die Angstspirale los, weil man vielleicht vorher schon x-mal verletzt wurde, dass man Angst hat, sich nochmal einzulassen. Ja, avoidant, also vermeidende Persönlichkeiten, die haben ja dann eher dieses Thema auch, ne? Ja, aber die Vermeidung kann man eben über zum Trauma, Wurzelchakra, da gehört eben das Thema Sucht. Ja, also du kannst dann in diesem Hyperarousal, in dieser Überdrehtheit im Sakralchakra, das darauf reagiert, dass das Wurzelchakra traumatisiert wurde oder Angst hat. Da kannst du halt entweder Symptomatiken direkt im Sakralchakra entwickeln, du bist dann vielleicht sexsüchtig oder ängstlich, überängstlich, hast Paranoia oder kannst deine Gefühle nicht mehr richtig regulieren oder wirst halt kontrollsüchtig, so. Oder die ganze Chose geht zurück, es gibt eine Regression, ja, also eine Rückentwicklung ins Wurzelchakra und dann wirst du halt einfach nur süchtig nach Substanzen, ja, wie, keine Ahnung, Kokain oder Alkohol oder Zucker oder Fett oder was auch immer, ne? Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Oder eben auch Arbeit. Und da geht dann eine dritte Kaskade auf, nämlich ins Solarplexus-Chakra, ins dritte Chakra. Dann zeigt sich diese Überventilierung in Arbeitssucht und in der Sucht, sich im Außen zu beweisen. Ja, um sich abzulenken von dem Schmerz, ja, der im Sakralchakra immer noch nicht verarbeitet wurde. Und das innere Kind sitzt da in einer kleinen Höhle und wird komplett ignoriert. In einer dunklen Höhle sitzt das da im Sakralchakra und keiner kümmert sich drum. Ganz schön traurig alles, ne? Ja, und die Sexualität, wenn die eben nicht mehr heilsam ist, sondern so verdreht ist, weil ja, die Männer das dann auch weitergeben an ihre Söhne, ne? Das vererbt sich dann, dieses Vermeidungsmuster mit der Pornografie, und es wird von Generation zu Generation immer schlimmer, weil das Angebot immer größer wird, ne? Und auch die Erfahrungen, die man dann aus so einer komischen, verdrehten Sexualität mit dem Gegengeschlecht oder auch mit dem gleichen Geschlecht macht, die werden ja nicht besser, die werden ja immer enger werden dadurch, ja? Weil man natürlich einem anderen Menschen nicht gut tut, wenn man den als Droge missbraucht, ist ja logisch, ne? Da entstehen ja nur sekundäre, weitere seelische Verletzungen draus, ist ja klar. Weil und das ist auch alles total verdreht, weil Sexualität ist ja eigentlich was Heilendes, aber nicht, eben nicht, wenn du den anderen benutzt, um deinen eigenen Stress abzubauen, dann ist es eben nicht mehr heilsam, so, ne? Ja, und dann ist sekundär eben auch daraus entstanden, dass Frauen Männern nicht mehr vertrauen, weil Männer mit dieser Maske in ihrer künstlichen Persönlichkeit, die sie auch vor sich selber hertragen, um sich was zu beweisen, um ihre inneren Unzulänglichkeiten halt zu verdrängen, spielen sie dann eine Rolle. Und auch das Muster vererbt sich dann. Deswegen wird das mit dem Narzissmus auch immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. So, ne? Und die sind halt sehr gerissen, weil die dann wissen, okay, ich klopfe jetzt die Frau ab, was braucht die, wo hat die ihren Mangel, hat die vielleicht einen Vater, der nicht für die da war, fehlt ihr vielleicht männliche Energie, okay, dann muss ich nur suggerieren, ich würde ihr die geben. Und dann öffnet sie sich mir. Ja? Und dann kann ich die Energie von dieser Frau bekommen, die ich ja brauche als Mann. Ich brauche ja diese weibliche Energie, aber ich erfülle meine Rolle nicht mehr. Ich lasse dann die Frau damit alleine, mit dieser komischen Hypnose von Wirklichkeit, die ich nie vorhatte, umzusetzen, ja, die ich ihr nur vorgespielt habe, damit sie sich mir öffnet und mir ihre weibliche Energie gibt. Und das ist ein Muster, das hat sich über Generationen hinweg weitervererbt. Und für mich ist das eine Art Besetzung. Das ist ein Geist oder ein Dämon, der den Mann dann befällt und nicht nur diesen einen Mann, sondern der sich immer weiter potenziert von einer Generation zur nächsten und auch im gemeinschaftlichen Feld sich vermehrt, weil ja auch Männer untereinander so über Frauen sprechen, so entwürdigend. Und untereinander das irgendwie ja auch ganz witzig finden, ja, und das auch normalisiert wird, dass man seine Frau betrügt und so weiter und so fort. Also als wäre das das Normalste von der Welt. Die heilsame Sexualität zu verdrehen, ja, weil einfach überhaupt gar kein Bewusstsein herrscht und weil das irgendwie schon vor Jahrzehnten normalisiert wurde und vielleicht die Väter dieser Männer das denen auch so vorgelebt haben, als wäre das das Natürlichste von der Welt, so mit Frauen umzugehen. Und dann haben sie die Emanzipation dazu getan, ja. Dann haben sie der Frau gesagt, guck mal, die Männer sind alle schlecht und die benutzen euch, ja, Männer sind Schweine hier, die Ärzte, ne? Solche Sachen werden dann reingegeben, reingeblasen ins kollektive Feld, anstatt mal zu erkennen, dass der Mann das ja aus einer Traumatisierung macht oder aus einer vererbten Traumatisierung, aus einem Vermeidungsmechanismus, der höchst ungesund ist und eigentlich eine Sucht ist. Ja, das ist ja den meisten Menschen überhaupt nicht klar, dass sie da Menschen benutzen als Suchtmittel, dass das Missbrauch ist, das ist den meisten ja nicht mal bewusst. So, es ist ja es geht ja noch in ganz andere Sachen hinein, so, ne? Was dann Partner miteinander noch mit anderen Leuten machen und was nicht alles noch. Und überall vermischen sich dann diese Energiefelder auch noch. Ja, weil sobald du als Frau mit einem Mann zusammen bist, spannst du Fäden mit diesem Mann. Das hat sich der liebe Gott mal so ausgedacht, damit eine Familie geschützt ist und Frau und Mann zusammenbleiben, der Frau und dem Kind den Schutz des Mannes zu ermöglichen. Das ist alles auf einer feinstofflichen Ebene genauso göttlich geplant gewesen. Nur jetzt, unter diesen Voraussetzungen, ist es leider so, dass wenn man von einem zum nächsten hüpft, die Frau immer wieder Lebensenergie, weibliche Energie verliert, und zwar über 7 Jahre lang mit jedem Mann, mit dem sie Fäden geknüpft hat. Das muss man sich mal vorstellen. Und all diese narzisstischen Männer, die vielleicht auch super klug sind und viele Frauen schon hatten und so weiter und sich dadurch dann auch ihr Ego aufpimpern, so, ne? Die bekommen die ganze Zeit noch von all diesen Frauen Energien. Und dann kommt noch die Fantasie dazu. Also es ist ja nicht so, dass der Missbrauch dann aufhört, wenn der Kontakt aufhört, sondern der Missbrauch geht ja auf geistiger Ebene dann weiter. Ja? Wo Männer und auch die Frauen, die in solchen Filmen mitspielen, die tun mir echt leid, weil allein auf geistiger Ebene, wie viele Männer laben sich an diesen Frauen und also haben Fantasien von diesen Frauen, die diese Frauen unterwerfen und in ihrer Energie total kaputt machen. Kein Wunder, dass sie auch Drogen nehmen und was weiß ich, ne? Weil sie das anders gar nicht aushalten, genau wie Prostituierte. Ja, wie werden dann Mädchen in die Prostitution reingelockt? Ja? Also, teilweise haben die schon Missbrauchserfahrungen und dann kommt so ein Dreckschwein und gibt dann auch noch so ein Mädchen, das gerade noch Missbrauchserfahrungen gemacht hat und völlig traumatisiert ist, Kokain, um sie missbrauchen zu können und dann auf den Strich stricken, schicken zu können. Ja, oder manche machen das ja sogar, dass sie dann die Frau selber erstmal vergewaltigen und ihr dann die Droge nehmen. Also solche Männer sollten in der Hölle schmoren. Ich finde, die müssen am Baum hängen, ja. Weil die sind so giftig für unsere Gesellschaft. Also das dürfte nicht normalisiert werden und nicht einfach geduldet werden in der Gesellschaft. Das ist krank. Das ist ganz, ganz gewalttätig. Und was das eben mit unserem Energiekörper macht, ihr merkt, ich werde auch wütend, ja. Die Wut sitzt auch im Sakralchakra. Das ist eine ganz gesunde Reaktion auf Traumatisierung, ja, auf Missbrauch. Ja? Und da merke ich auch die Wut meiner Ahnen. Und das ist richtig. Da müssten die Frauen mal alle in den Wald und schreien, ja. Habe ich auch schon mal gemacht. Hat gut getan. Ja. Wo beginnt die Heilung? Ja. Die Heilung beginnt ja jetzt nicht damit, dass wir Frauen sagen, alle Männer sind scheiße, ja, und wir lassen uns nie wieder auf irgendjemanden ein, auf Wiedersehen und wir werden jetzt alle lesbisch. Nachvollziehbar, ja, aber vielleicht auch nicht unbedingt die Lösung. Die Lösung wäre ja, zum Urzustand zurückzukehren, zur gesunden Sexualität, ja, zur heilsamen Sexualität. Die Lösung wäre ja, diese gestörten Energien, diese Frequenzen aus unseren Energiefeldern wieder rauszubekommen. Ja, und wie schaffen wir das? Deswegen spreche ich heute diese Sprachnachricht ein, weil mir das heute eingegeben wurde, als ich Energiearbeit gemacht habe. Mit der Christusenergie schaffen wir das. Und was ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber das Christentum, oder nicht das Christentum an sich, aber die Liebe zu Christus, ja, die ich ja komplett abkoppel vom Christentum, also ich habe mit dem Christentum nichts zu tun, ja, außer dass ich vielleicht kulturell so geprägt bin und ich habe aber diese ganze Verlogenheit allein schon in meiner eigenen Familie erfahren. Also ich bin da ganz, ganz kritisch mit, ja. Aber nicht mit Christus, weil ich Christus begegnet bin und schon als Kind mit ihm verbunden war. Das ist mein großer Bruder, mein Vermittler, ja, mein wirklicher geistiger Vermittler zwischen Gott. Weil ich halt nie einen Vater hatte, weiß ich gar nicht, wie das sich anfühlt, einen Vater zu haben. Deswegen habe ich keinen Zugang gehabt zu Gott. Ja, heute ist das noch schwierig. Manchmal schaffe ich das, aber ich habe viel leichteren Zugang zu Christus, weil er der große Bruder ist, den ich mir immer gewünscht habe. So. Zudem konnte ich auch zu seiner Geschichte und so weiter, ne? Als ich mir das, ich habe das ja alles gelernt als Kind auch und so. Ich konnte damit ganz viel anfangen, mit dieser Geschichte von Christus, ja? Weil er das Leid auch zugelassen hat, ne? Er ist für mich ein großes Vorbild, weil er das Leid eben nicht verdrängt hat, sondern er hat sich dem gestellt. Und er hat auch Zweifel gehabt und war verzweifelt und hat selbst an Gott irgendwann gezweifelt und trotzdem immer den Diskurs mit ihm gesucht, immer die Nähe gesucht. Und seine Aufgabe war im Leben einfach zu teilen. Und das ist, glaube ich, das, was unsere Bestimmung eigentlich ist als Menschen, dass jeder sein Potenzial entdeckt, seine eigene Gabe entdeckt und das mit anderen Menschen teilt. Und dass wir füreinander da sind und dass wir als Gemeinschaft eben auch auf die Familien achten, dass wir nicht zulassen, dass Familien zerstört werden und dass wir auch ehrlich sind, ja, auch in unseren Beziehungen, dass wir auch gucken, wie hat dieses System und auch unser Familiensystem eigentlich unsere Beziehung geprägt und ist das alles wirklich so gesund, was wir da leben? Entspricht das eigentlich dem, was unsere Seele wirklich braucht? Oder wiederholen wir einfach nur irgendwas, was unsere Eltern gemacht haben und das hält uns total gefangen und hält uns davon ab, unser Potenzial zu leben? Ja? Und wenn wir uns wirklich lieben, sollten wir uns nicht vielleicht viel mehr dabei helfen, unser Potenzial zu leben, anstatt das Altgewohnte immer weiter zu leben und uns einzusperren gegenseitig? Ja, also ich finde schon, dass wir auch, vor allem Thema Christentum, dass wir ganz doll dahinter fragen sollten, was haben wir eigentlich für eine Vorstellung von Ehe zum Beispiel, ja? Und leben wir denn wirklich Zärtlichkeit und leben wir denn auch eine gesunde Sexualität? Leben wir denn unseren Kindern das Richtige vor auch? Reden wir offen über die Dinge oder kehren wir alles unter den Teppich, ja? Und wenn wir irgendwelche Störungen in unserem Feld haben, irgendwelche komischen Vermeidungsmechanismen, deckeln wir das gegenseitig, co-abhängig? Oder arbeiten wir da dran, dass wir das lösen, dass wir frei werden davon? Ja, also da gibt es auch noch ganz viele Aufgaben. Ich glaube, auch daher kommt auch dieser ganze Betrug und diese ganze Lügerei, weil halt Männer so viele Angebote haben, auch ihre eigene Sexualität zu benutzen, um zu verdrängen, was sie fühlen, weil sie auch Konflikte haben mit ihren Müttern, weil die Mütter nach dem Krieg nicht in der Lage waren, richtig für ihre Kinder da zu sein, weil sie vielleicht auch schon da von ihren Männern auch schon Gewalt erlebt haben und so weiter. Also die Frauen, unsere Ahnen, die waren ja auch alle traumatisiert. Ja? Und da mal ein bisschen mit Verständnis reinzugehen und mit Mitgefühl reinzugehen und zu merken, okay, das, was ich da eigentlich gebraucht hätte als Kind, das konnte mir meine Mutter gar nicht geben. Wie kann ich das denn nachnähren? Ja, mit Mutter Erde, mit der göttlichen Mutter kannst du es dir jetzt nachnähren. Aber du musst es auch machen, du musst dir die Zeit dafür nehmen und nicht irgendwie da draußen nach Anerkennung streben und dich da draußen beweisen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Das ist alles völlig unwichtig, ja. Und das Problem ist aber eben auch, dass viele genau das sehr attraktiv auch finden an Männern, ja, wenn die so schräg sind. Ja, weil auch Frauen schon darauf programmiert wurden, das anziehend zu finden, wenn Männer diese komische Art und Weise an den Tag legen und dann vielleicht auch charmant dadurch werden und so weiter, ne? Weil sie sich halt eine künstliche Bestätigung dadurch holen, dass sie Frauen sexuell missbrauchen. Durch diese Art und Weise, wie sie da mit Frauen umgehen. Das ist alles nicht normal, das ist alles niedrig schwingt, das ist eine niedrige Frequenz. Ja. Und nicht nur das, also das alles, was diese ganzen Vermeidungsmuster, die wir hier auch durch Fernsehen und durch Internet und Konsum, diese ganze Oberflächlichkeit, ja, dass wir alle irgendwelche Masken vor uns hertragen, die wir perfektionieren, ja. Und auch dann suggeriert bekommen im Internet, wie wichtig das ist, perfekt auszusehen und so weiter und bloß keine Gefühle zu zeigen, immer schön gefasst sein, so nenne ich das ja, ne? Bloß keine Gefühle zeigen, ja, immer alles schön kontrollieren, ja, Kontrollsucht, Sakralchakra, Reaktion auf Trauma, ja, Reaktion auf Gefühle, die wir nicht haben wollen. Es ist überhaupt nicht erwachsen, immer so gefasst zu sein. Ja, man sollte schon unterscheiden darin, ob jemand im inneren Frieden ist und seine Gefühle wirklich integriert hat und seine eigenen Bedürfnisse kennt und sein Leben auch so gestaltet, dass er sich das erfüllen kann, ohne andere Menschen dafür anzulügen oder zu missbrauchen. Oder ob das ein Mensch ist, der gefasst ist und alles nach unten drängt und einfach nur perfekt darin funktioniert, eine Scheinpersönlichkeit vor sich herzutragen. Und meiner Meinung nach gibt es da draußen jede Menge Scheinpersönlichkeiten, die nicht mal selber mitbekommen, dass sie eine sind. Ja. Deswegen sind sie ja auch alle so lenkbar. Deswegen braucht man ihnen ja auch nur ein bisschen Angst zu machen und dann kann man schon das unnatürlichste Verhalten in sie hineingeben, weil sie alle Scheinpersönlichkeiten sind, weil sie mit einer Persönlichkeit identifiziert sind, die abhängig ist von dem System. Und du musst nur das System, du musst nicht mal die Persönlichkeit selbst stören, du musst nur das System stören, da kriegt die Persönlichkeit schon Angst. Oh Gott, ja. Jetzt meine Steuern. Oh Gott, ja. Ja, das Leben besteht nicht nur aus der Psychose Geld. Das Leben besteht aus ganz anderen feinstofflichen Ebenen, Frequenzen. Na? Ja, und wie können wir das heilen? Durch den Bezug zum Göttlichen. Weil der Mensch ist so indoktriniert worden und Teil der Symptomatik ist diese Kontrollsucht über den Verstand. Wir können das nicht heilen, wenn wir versuchen, das mit dem Verstand zu heilen. Wir können es nicht heilen, wenn wir versuchen, mit dem Verstand zum Beispiel über das Rechtssystem Unrecht wieder aus dem Weg zu räumen, weil das ganze System ist mittlerweile schon so infiltriert, dass wir das nicht hinkriegen werden. Wir schaffen das nur durch die weibliche Energie, die so unterdrückt wurde durch dieses System und durch diese Vermeidung. Wir schaffen es nur, wenn wir rauskommen aus dieser Vermeidung. Und wenn wir uns eingestehen, was für Vermeidungsmuster wir haben und wie wir die überwinden und wie wir zu unserer Seele, zu unserer wundervollen Seele zurückkehren können. Denn das, was diese Vermeidungsmuster bewirken, ist ja, dass wir keinen Kontakt mehr zu unserer Seele haben, weil wir unsere Gefühle verdrängen. Und deshalb wissen wir auch gar nicht, wer wir sind. Wir finden niemals heraus, wer wir sind, wenn wir nicht wissen, was unsere Seele braucht. Wenn wir keinen Kontakt zu unserer Seele haben, finden wir das nicht heraus. Und dann haben wir auch keinen Kontakt zur Weltenseele, so wie die Schamanen das nennen würden. Oder zu Gott oder zu Christus oder zur Liebe, die alles Leben erschafft. Zu der Kraft, die alles Leben erschafft. Zu der Frequenz, die dich erschaffen hat. Das ist die einzige Instanz, die dir helfen kann, aus deiner Vermeidung rauszukommen. Selbst wenn du jetzt zu einer Therapeutin gehst, ja, die Vermeidung mit dir abtrainieren will, ja, eine Verhaltenstherapeutin, die hat vor ein paar Jahren auch noch ihre Klienten dazu gebracht, eine Maske aufzusetzen in der Therapie und Abstand zu halten. Die hat das Vermeidungsverhalten in ihre Klienten reingegeben. Also ich kann zu so einem Menschen nicht mehr gehen, um Vermeidung zu überwinden. Ganz bestimmt nicht. Jedenfalls nicht, wenn dieser Mensch das selbst nicht irgendwann mal verstanden hat und überwunden hat, ja. Wie viele von diesen Verhaltenstherapeuten freuen sich heutzutage noch, dass sie immer noch Online-Therapie machen können mit ihren Klienten, ja? Und ich mich frage so, hallo? Also irgendwann mal nachgedacht in den letzten Jahren? Ja, geht nicht. So. Und ich bin der Meinung, die Menschen sollten langsam mal anfangen, sich mit Energiearbeit zu beschäftigen. Das ist kein Hokuspokus, das ist sehr real und das kann jeder. Jeder kann mit seinen Händen heilen. Du kannst eine Reiki-Ausbildung machen oder einfach Kontakt herstellen zum Göttlichen. Du musst nur deine Hände aneinander reiben und dir vorstellen, dass da goldenes Licht in dich hineinfließt, in dein Herz und von deinem Herzen aus in deine Hände hinein. Und du kannst das auf deinen Körper raufhalten, je nachdem, wo du gerade Symptome hast. Du kannst auch in dein Feld hineingreifen mit deinen Händen und mal fühlen, wo ist da eigentlich eine Störung? Das kann jeder. Jeder kann das. Ja. Nur Leute, die das sagen, die werden irgendwie belächelt. Dabei ist alles Frequenz. Und im Schamanischen, ja, in der Bewusstwerdung, ja, in der schamanischen Sicht auf die Bewusstwerdung des Menschen ist es so, dass die Weltenseele die Seele beherrscht, die Seele den Geist und der Geist den Körper und nicht umgekehrt. Und dieses System bringt uns bei, dass das Materielle alles andere lenkt. Es ist aber nicht so. Wenn du keinen Kontakt mehr zu deiner Seele hast, weil du im Vermeidungsverhalten feststeckst und mit deinem Verstand alles kontrollierst, dann bist du größenwahnsinnig. Dann hast du keine Demut vor dem Leben. Und wer keine Demut vor Frauen hat als Mann, der hat das sowieso nicht. Ja? Wer die Würde einer Frau herabwürdigen muss, um sich groß zu fühlen, ist kein Mann. Der ist im Vermeidungsverhalten drin. Der ist abgespalten von dem Mann in sich drin. Der lebt auch keine Liebe. Der kann gar nicht lieben. Der weiß gar nicht, was das ist, weil er sich selber nicht mal kennt. Wenn du dich selber nicht lieben kannst, wenn du dich selber nicht kennst und all deine Gefühle verdrängst, deine Seele verdrängst, wie willst du andere lieben? Das geht nicht. Und dann fängst du an, andere zu manipulieren und dann wirst du narzisstisch. Das ist die Dynamik. Und die wird immer schlimmer werden, wenn wir uns nicht mal langsam damit befassen. Ja, anstatt hier im Kampf im Außen sich mit Kleinigkeiten aufzuhalten, ja, die sowieso durchregiert werden. Ja. Jetzt kommt im Herbst kommt jetzt der digitale Euro. Ob wir wollen oder nicht, ey. Ja. In Syrien werden gerade Christen gekreuzigt. Da findet gerade ein Genozid statt. Unsere Medien berichten das nicht. Unsere Regierung schickt da sogar Geld hin. Ja. Diese Terroristen, ja, die da Christen ermorden. Warum passiert denn das gerade? Und warum reden unsere Medien nicht darüber? Interessant, oder? Die wollen nicht, dass wir uns mit der Christusenergie verbinden. Ja, die wollen das nicht, weil da drin liegt die Heilung. Und wenn du in die Liebe kommst, in deinem Herzen bist, in der Christusenergie bist, in dir drin und das Gute in die Welt trägst und die Liebe in die Welt trägst, dann kann dir keiner mehr Angst machen. Dann bist du nicht mehr lenkbar. Dann bist du auch nicht mehr in der Vermeidung. Weil Christus holt dich raus aus der Vermeidung, der zieht dir einen goldenen Mantel an und dann bist du geschützt. Du bist auch als Frau geschützt, zieh dir einen goldenen Mantel an. Du bist als Frau geschützt vor diesen Männern, die dich energetisch nur ausbeuten und aussaugen wollen, wie Vampire. Du wirst geschützt von Christus oder von wem auch immer du diese Hilfe annehmen kannst. Es liegt ja bei dir, an welche göttliche Macht du glauben kannst. Und sei es die göttliche Mutter. Ja. Und wenn du rausgehst in deinen Tag mit dem Wunsch, herauszufinden, welche geistige Macht dich da beschützen kann, ja, oder dir helfen kann zu heilen von den ganzen negativen Abdrücken, die Männer in dir hinterlassen haben, in deinem Energiefeld hinterlassen haben, ja, oder vielleicht in dem Energiefeld deiner Großmutter oder Urgroßmutter schon im Krieg, ja, alles, was an dich vererbt wurde, ist ja in dir abgespeichert in deinem Energiefeld. Ja, versuche herauszufinden, welche geistige Macht dich davon befreien kann. Wie wir das regulieren können, wie wir diesen Schmerz zulassen und integrieren können. Das ist unsere Aufgabe jetzt. Und bei den Männern genau das Gleiche. Und ihr Männer, ihr habt jetzt die Aufgabe, die Frauen darin zu unterstützen. Hört auf, die Frauen immer weiter zu missbrauchen. Auch nicht gedanklich. Behandelt Frauen würdevoll. Ja. Und helft ihnen, dieses transgenerative Trauma zu lösen. Weil wenn wir das nicht lösen und die Weiblichkeit immer weiter unterdrückt wird, vermieden wird, werden wir niemals gesunde zukünftige Generationen erzeugen können. Sofern man uns auch lässt. Das wissen wir alles noch nicht, aber selbst wenn man uns nicht mal lässt, ja, lohnt es sich trotzdem, in diesem Leben das noch aufzulösen. Diese Störfrequenz hier mal rauszunehmen und mal zurückzukehren zur Urfrequenz in uns selbst. Und ich glaube auch, dass auch die Männer, die vielleicht jetzt noch Vorteile davon haben, ja, und vielleicht auch die Kontrolle über ihr Leben dadurch halt behalten können, dass sie ja diese Vermeidungsmechanismen immer weiter anwenden und Frauen auch dafür benutzen, ja. Ich glaube, dass die Männer, die so mutig sind und das mal sein lassen und sich da wirklich mal konfrontieren mit und auch mal schauen, was sie eigentlich für Schmerz verursachen auf Seelenebene damit, ja. Und vielleicht in ihrem Leben schon verursacht haben. Da musst du nur einmal auf Seelenebene das alles abklappern, all diese Frauen mal abklappern. Hast du die alle gut behandelt? Ja, und dann kannst du dich auf Seelenebene mal entschuldigen. Und mal vielleicht ein bisschen schöne, schützende Energie dahin schicken oder dir vorstellen, dass diese Frau in einen goldenen Mantel gehüllt wird und Heilung erfährt und das alles mal rausweinen kann. Und gehalten wird, von wem auch immer sie dann gehalten wird. Weil die Frauen werden ja von solchen Männern noch nicht gehalten. Die lassen die ja dann damit alleine. Mit ihren komischen Grundschillfrequenzen, die sie dann im Energiefeld der Frau abladen. Das passiert nämlich durch diese pornografische Sexualität. Das ist ganz übel. Daraus kann nichts Schönes entstehen. Und diese ganzen Frauen, die müssen da draußen weiter funktionieren. Die haben Kinder, die haben einen Job, die leisten ja sowieso schon dreimal mehr als Männer. Die müssen dann auch noch diesen ganzen Scheiß von den Männern mittragen in ihrem Energiefeld. Macht euch das mal bewusst, liebe Männer. Ja. Ja, vielleicht sagen viele von euch, ja, die Lina, die hat sie nicht mal alle, die spinnt ja vollkommen. Ne? Kann sein, ja, sagt euch das. Aber davon löst sich das nicht. Ja, das könnt ihr gerne sagen. Ist mir auch scheißegal, was ihr von mir haltet, ey. Ah, wird Zeit, dass sich jemand dieses Themas annimmt. Und, bei sich selber mal damit beginnt, da mal ein bisschen aufzuräumen und mal schöne Energie an Frauen weiterzugeben. anstatt so eine missbräuchliche. Ja, schmeiß diese ganze Scheiße mal in den Müll, ja. Lass das sein mit der Pornografie. Das bringt so viel Störfrequenz in unser aller Feld hinein. Lass es sein, es zerstört die Beziehung zwischen Mann und Frau. Es zerstört die Weiblichkeit auch in euch selbst. Es entfremdet euch immer mehr von euch selbst. Lasst es sein. Entscheidet euch für die Heilung. Ja, und es gibt genügend Leute da draußen, die auch auf Frequenzebene arbeiten mit Menschen und euch auch helfen, eure Gefühle zu integrieren. Es gibt ganz viele Leute, die da mit euch arbeiten. Gebt doch einfach mal Geld für sowas aus, statt für ein dickes Auto. Eure Seele wird es euch danken und ihr werdet glücklich werden damit. Mit einem dicken Auto werdet ihr nicht glücklich und das könnt ihr auch nicht mit ins Grab nehmen. Eine Sache fällt mir noch ein, die ich mir noch vorgenommen hatte, in dieser Sprachnachricht anzusprechen. Nochmal zurück zu den komplementären Archetypen bzw. den komplementären Farben, die sich gegenseitig verstärken können in unserem Energiefeld. Das Sakralchakra, das hyperventilierte Sakralchakra, ne, wo diese ja, schräge Sexualität, verdrehte Sexualität, die Ängste, die Zwänge, die Kontrollsüchte, das innere Kind, die verdrängten Emotionen und so weiter. Da unten ist ja alles verbarrikadiert. Das ist eigentlich dann auch blockiert. Ja, da fließt nicht mehr viel. So, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der komplementäre Archetyp bzw. die komplementäre Kraft innerhalb des Energiekörpers helfen könnte, ja, dann ist das das Dunkelblau, ja, Orange und Dunkelblau, Indigoblau. Und das gehört zum Stirnchakra. Und da nehmen wir eben nicht nur die Welt im Außen wahr, sondern wir nehmen sie vor allem auch intuitiv wahr. Es kann sein, dass die unteren Energiezentren bei dir total überbeschäftigt sind, ja? Und das Sakralchakra Symptome rauspumpt ohne Ende, ja? Wie auch immer sich das dann zeigt, dein Vermeidungsverhalten, ja? Aber dein drittes Auge ist vielleicht gar nicht so betroffen. Ne? Vielleicht bist du sehr intuitiv oder du kannst dich in der Heilarbeit eher mit Imagination beschäftigen. Deswegen ist Imagination ja auch so heilsam. Deswegen ist das ja auch das, was ich mir vorgenommen habe, was mein Steckenpferd. So, ne? Imaginationsreisen schreiben und sprechen. Habe ich mir auch einiges vorgenommen, einzugeben ins Feld als Lösung. Ja? Denn wenn du im Inneren auf Reisen gehst, dann kommst du in Wirklichkeiten hinein, die ganz, ganz speziell auf dich abgestimmt sind. Die geistige Welt arbeitet da mit dir in deiner eigenen Wirklichkeit auf einer Ebene, wie sie mit sonst niemandem arbeiten würde. Das kann auch kein Therapeut so leisten, sondern der kann dich da vielleicht hinführen, ja? Der kann dich vielleicht, wenn er das gut macht, auf eine Reise zu dir selbst begleiten und dann das mit dir im Nachhinein besprechen, ja? Sodass du es auf einer bewussten Ebene vielleicht nochmal anders integrieren kannst. Aber das, was du da im Inneren siehst oder wenn du Kunsttherapie machst, was du da malst oder in der Dramatherapie ausdrückst, ja, oder in der Körpertherapie, was dann in einen Ausdruck kommt, eine dritte Instanz ermöglicht, ja, auf die man dann im Außen auch schauen kann, ja, das ist die heilende Frequenz, die das Sakralchakra braucht. Und da wäre vielleicht für dich ein Ansatz, mal zu gucken, wie kann ich denn meine Intuition stärken oder was löst innere Bilder in mir aus? Wo komme ich in meine Fantasie, ja? Wo komme ich in meine eigene innere Welt hinein? Wie kann ich mir selbst im Inneren begegnen, ohne dass mich gleich meine Angst oder mein Schmerz so anspringt, ja? Das ist ja das Schöne an dieser Fantasiewelt, ne, in die man selbst eintauchen kann. Da bestimmt deine Seele, wie schnell und wie weit du gehst. Ne? Und da wird auch dein inneres Kind angesprochen. Da ist der Teil in dir, der Fantasie hat, der sich alles vorstellen darf, was er will. Ja? Der wird da auf einmal wieder beachtet. Der wird da rausgeholt aus seiner dunklen Höhle. Und ja, manchmal überlege ich auch, ob ich spezifisch auf Menschen zugeschnitten Energiereisen machen sollte, so Imaginationsreisen aufnehmen sollte. Wer weiß, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal, aber dass ich das anbiete. So, ne? Aber jeder kann das für sich selber herausfinden, ne? Es gibt massenhaft solche CDs, die man da auch hören kann. Nicht alle sind gut, also viele sind auch viel zu schnell gesprochen und haben dann auch Ablauffehler drin und so. Da muss man vielleicht mal eine Weile auf die Suche gehen. Aber es gibt ganz tolle, tolle Angebote, ne? Mal nach innen zu reisen, mal sich mit der eigenen inneren Wirklichkeit befassen, mal Kontakt aufnehmen zur eigenen Seele. Und das kann ganz viel überdrehte Energie über Arousal im Sakralchakra beruhigen. Das macht das nicht unbedingt alles gleich weg, ja. Vielleicht braucht man auch eine Verhaltenstherapie für den Anfang, ja, um erstmal wieder klarzukommen, so was auch immer man da für ein Vermeidungsmuster hat. Vielleicht schafft man es nicht alleine. Ne? Ist ja auch nicht schlimm. Kann man sich ja Hilfe holen. Ist ja nicht schlimm. Aber auf jeden Fall ist eine Kraft, die das unterstützen kann, eben die indigo-blaue Kraft, ne? Die Intuition. Und das ist übrigens auch etwas, was sie uns nehmen auf diesen Regenbogenfahnen. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber die sind ja reduziert. Wir haben 7 Energiezentren. Der Regenbogen steht für unser Energiesystem. Wir haben 7 Energiezentren. Rot, Orange, Blau, Grün, Hellblau, Türkis, Indigoblau und Lila, Violett oder Weiß, je nachdem, wie man's gerne hat. Und auf diesem Pride-Regenbögen haben sie das Hellblau, Türkis und das Indigoblau weggenommen. Sie haben die vermischt, diese beiden Farben. Und die stehen für Kommunikation und für Intuition. Und das finde ich ganz interessant, weil das wirkt auf unser Unbewusstes. Ja, der Regenbogen ist ja eigentlich ein Spiegel unseres Energiesystems. Überall, wo wir, deswegen ist das ja auch immer so zauberhaft, wenn man einen am Himmel sieht, weil man dann erinnert wird an sich selbst, an sein eigenes Energiesystem. So. Und wenn du überall zugekleistert wirst mit diesem Regenbogen, wo zwei ganz, ganz essentielle Farben miteinander vermischt werden, die eigentlich ja dafür zuständig sind, dass wir alle gut miteinander umgehen, dass wir miteinander sprechen, dass wir liebevoll miteinander sprechen, ja, dass wir auch über unsere intuitiven Eingebungen miteinander sprechen. Wenn man uns das wegnimmt und diese beiden Farben vermischt, nimmt man uns ja die Fähigkeit, uns miteinander sozial zu verbinden und die Wirklichkeit richtig wahrzunehmen. Denn die Wirklichkeit nehmen wir vor allem auch mit unserem Herzen intuitiv wahr, über unser drittes Auge. Das hängt auch miteinander zusammen. Wenn wir keine Intuition mehr haben, kann man uns ja sonst was vom Pferd erzählen. Vor allem, wenn man uns vorher traumatisiert hat im Wurzelchakra. Ja. Dann, und wir in unserem Energiesystem einen Impuls vielleicht verspüren, dass wir irgendwas kontrollieren wollen, dass wir zwanghaft werden oder überängstlich werden, ja. Dann kann man uns vermeidendes Verhalten viel eher reingeben. Aber wenn unsere Intuition gestört ist und wir gar nicht wahrnehmen, dass da vielleicht auch Interessen dahinter stehen, die es vielleicht doch gar nicht so gut mit uns meinen, ja? Und wenn man das dann auch noch pathologisiert, wenn Menschen überhaupt noch eine Intuition haben und sagen, Moment mal, das ist doch noch alles gar nicht auf Langzeit getestet hier, ne? Wenn man das dann pathologisiert und auch dämonisiert und sagt, dass die sind alle verrückt, diese Verschwörungstheoretiker, ja, und die gefährden jetzt uns hier alle und so weiter, dann spaltet man nicht nur das Volk, sondern dann dämonisiert man auch noch die wenigen, die überhaupt noch eine Intuition haben. Ja, auch sehr interessant. Und dieser Teil von uns, die Intuition, ne, mit der wir auch andere Leute und ihre Energiefelder unbewusst abklopfen, das können wir alles, das kann unser Gehirn eigentlich auch alles. Aber unser Verstand merkt das nicht mal. Ja? Der tut das dann auch ab. So. Der hält das auch nicht für wichtig, obwohl das sehr, sehr wichtig ist. Aber es ist halt für die Persönlichkeit im System manchmal hinderlich, wenn man zu viel wahrnimmt. Ja, da ist es vielleicht einfacher, die Welt in Schwarz-Weiß wahrzunehmen, weil man dann dieses schnelle Tempo und diese ganzen Herausforderungen und die Bedrohungen im Außen leichter verarbeiten kann. Ne? Wenn die Welt schwarz-weiß ist, muss man nicht erwachsen werden. Dann kann man andere Leute entscheiden lassen, ne? Wie man sich zu verhalten hat, sozial oder überhaupt im Leben. Gerade bei einer Krise, ne? Dann lässt man andere entscheiden. Eltern entscheiden, weil man ja eben nicht in seiner Entwicklung über das zweite Energiezentrum hinausgekommen ist. Ja, du bist erwachsen, wenn die Energie von unten nach oben komplett bis in dein Kronenchakra durchfließt und da keine Blockaden sind. Dann, ja, bist du in deinem Potenzial. Dann bist du der Mensch, der du werden kannst. Und dann erst kannst du auch die Aufgaben erfüllen, die du dir vorgenommen hast als Seele, als du hier inkarniert bist. So glaube ich das. Ja. Und wenn du blockiert bist in deinen unteren Energiezentren, kannst du das nicht. Und das komplementäre Energiezentrum zum Hyperarousal-Sakralchakra ist eben die Intuition. Und da haben auch ganz viele Leute in den letzten Jahren wirklich mit zu kämpfen gehabt, mit diesem inneren Konflikt, auch mit diesen inneren Gegenpolen, ne? Intuition und Reaktion auf Trauma. Ne? Viele waren da so im inneren Konflikt, dass sie das komplett von sich wegdrängen mussten, dass sie in die Verdrängung gehen mussten. Ja? Vielleicht sagt dir deine innere Stimme, hier stimmt doch irgendwas nicht, aber du machst dann trotzdem mit, weil du sonst deinen Job verlierst. Ja, du hast bist im inneren Konflikt. Ja, da habe ich einiges erarbeitet über diesen inneren Konflikt, eben auf dieser Energieebene. Ich glaube, ich werde irgendwann das auch nochmal in Buchform packen, weil das wirklich alles ganz schön spannend ist, wie das so in Wechselwirkung zueinander Einfluss nimmt auf die eigene Wahrnehmung von vom Leben, aber auch von sich selbst, ja, das Ich, ja, das meiner Meinung nach im Herzen verankert sein sollte, sonst lebt man immer in Schieflage, ja. Das Ich muss eben klar sein. Und das ist nicht klar, wenn es irgendwo im Energiefeld blockiert ist. Dann hast du nur Ping-Pong-Spielchen innerlich, Konflikte innerlich, die du aber nicht aus einem klaren Bewusstsein heraus bearbeitest, sondern du bist immer in Reaktion dann auf dein inneres Ping-Pong-Spiel. Und dann bist du halt lenkbar. Auch in deinem Denken bist du dann lenkbar. Dann neigst du eben dazu, die Welt dir einfach erklären zu wollen. Und dann neigst du dazu, auf Menschen hereinzufallen, die sie dir einfach erklären und dir bestimmte Dinge halt verschweigen, die du wissen müsstest, um eine klare und selbstbestimmte Entscheidung treffen zu können. Ja, Intuition ist ganz wichtig im Leben. Und Kommunikation auch. Deswegen spreche ich ja auch gerade. Ja, weil das Wissen können wir ja nur über Kommunikation von A nach B tragen. Anders geht's ja nicht. Ne? Wenn man uns was nimmt und beide Farben miteinander vermischt, dann wird es schwierig. Ne? Und das ist auch schon generalisiert in die Leute reingegeben, dass der Regenbogen so auszusehen hat. Ist aber gar nicht so, der sieht in Wirklichkeit ganz anders aus. Halt mal ein Prisma ans Licht, dann siehst du den Regenbogen, wie er wirklich aussieht. Ne? Ja, finde ich sehr interessant. Viele Leute glauben, stimmt, das ist purer Zufall. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Aber egal. Ist auch nicht wichtig. Die Motivation von Menschen, die sowas machen, ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. Wir müssen ja uns nur daran erinnern, was richtig wäre. Wir müssen uns nur an die Urfrequenz erinnern in uns und daran arbeiten mit uns alleine, mit uns selbst und miteinander natürlich in Beziehung vor allem. Ja. Und wenn du es alleine nicht schaffst, such dir Hilfe. Und öffne dich mal für Energiearbeit, weil das ist wundervoll. Kannst du selber lernen, kannst du aber zu jemandem hingehen, der das schon lange, lange macht und gut da drin ist. Energiearbeit ist toll, systemische Arbeit ist auch super, um herauszufinden, wie man vielleicht über das eigene Familiensystem in Vermeidungsmustern drinsteckt, die gar nicht zu einem gehören, die man übernommen hat. Vielleicht ist man besetzt von irgendjemandem noch aus der früheren Generation, ja, der vielleicht nicht ins Licht gegangen ist, weil er sein komisches, missbräuchliches Verhalten gerne weiterführen würde. Also ich bin davon überzeugt, dass es ganz viele Männer gibt, die nicht ins Licht gegangen sind und in spätere Generationen dann reingehen, um weiter weibliche Energie abernten zu können. Ich halte das für eine Besetzung. Ich halte Narzissmus übrigens für eine Besetzung. Das ist der Teufel. Also es gibt keine Hölle, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Hölle ist auf Erden. Und die Frequenz, die reingegeben wird in die Menschen, ja, das ist der Teufel. Diese narzisstische Frequenz, diese Neigung zur Vermeidung, ja. Und die Menschen, die mit Christus verbunden sind oder mit einer höheren Macht verbunden sind, wie auch immer sie nennen, und an das Leben glauben und demütig sind vor dem Leben, ja, die versucht der Teufel zu kriegen, indem er sie verführt, in die Vermeidung hinein verführt. Ja? Und Der Teufel nimmt genau Situationen, dich zu verführen, in denen du traumatisiert bist, in denen du dich nicht mehr wehren kannst, in denen du schwach wirst, ja? In denen du zitterst, in denen du vielleicht erinnert wirst an ein Trauma von jemandem, der vor dir war in der Ahnenlinie. Ja? Der Teufel nimmt genau solche Situationen, in denen du nicht weißt, ob du das alleine schaffst. Und in denen dein Körper auf Trauma reagiert. Ja, da kannst du nämlich nicht so leicht widerstehen. Da trickst er dich dann rein und erzählt dir irgendwas vom Pferd, um dein Vertrauen zu bekommen. Und dann missbraucht er dich. Energetisch, körperlich, wie auch immer, wie es ihm gefällt. Das ist der Teufel für mich. Und dem müssen wir lernen zu widerstehen. Das können wir nur, wenn wir das erkennen. Und vor allem, wenn wir es in uns selbst ausmerzen. Na? Wenn wir diese Scheinheiligkeit und alles, was wir unter den Teppich kehren, wenn wir das alles nach oben holen und sagen, ich lasse mich davon nicht mehr beherrschen. Ich lasse mich auch nicht zum Schweigen bringen. Ich schweige darüber nicht. Ich zeige mich. Ich zeige mich mit meinem Gefühl. Ich lebe das Richtige vor. Und das gebe ich als Frequenz rein ins Feld. Und das bringt die Heilung. Genau das bringt die Heilung. Für uns alle. Und es ist auch ganz egal, ob das irgendjemand mitkriegt oder nicht. Es ist eine Frequenz, die geben wir rein ins morphogenetische Feld. Deswegen führe uns nicht in Versuchung, daher kommt das. Du kannst der Versuchung nur erliegen, wenn du dir ihrer nicht bewusst bist. Ja, und das ist das Schwierige daran, weil du kannst ja nicht allen Menschen immer in Misstrauen begegnen. Ne? Das ist ja das Schwere daran, das ist ja auch das Teuflische daran. Ja, dass du nie weißt, wann du angelogen wirst, vor allem wenn du traumatisiert bist, wenn du Angst hast oder Schutz brauchst, ja, dann steht er vor deiner Tür, der Teufel, und sagt so, ich verspreche dir jetzt, ich beschütze dich. Und es gibt gibt ein Buch von Paulo Coelho, ich glaube, es ist so ein kleines, der Krieger des Lichts, ich weiß gerade nicht. Da geht es um den Unterschied zwischen dem Engel und dem Teufel, wie man das erkennt. Und ich weiß nicht mehr ganz genau den Wortlaut, aber es geht darum, dass der Protagonist in Not ist. Und versucht herauszufinden, wem er folgen soll. Und der eine sagt, lass nur, ich helfe dir. Und der andere sagt, ich helfe dir. Wer ist der Engel und wer ist der Teufel? Der Teufel sagt, lass nur, ich helfe dir. Der Engel sagt, ich helfe dir, weil er an dich glaubt, weil er glaubt, dass du das alleine schaffst mit seiner Hilfe. Ja? Du musst nur selbst aber auch den Schritt gehen, du musst es tun. Du darfst nicht in der Vermeidung bleiben. Lass nur. In der Vermeidung, in der Bequemlichkeit bleiben, ja. In der Komfortzone bleiben. Das sollst du nicht tun. Du sollst dich auf den Weg machen und Vertrauen haben ins Göttliche und Vertrauen in dich selbst. Und dann unterstützt dich das Göttliche, aber auch nur, wenn du um Hilfe bittest, weil das Göttliche achtet deinen freien Willen. Du musst immer um Hilfe bitten, sonst können die dir nicht helfen da oben. Ja, oder hier auf gleicher Ebene. Die sind ja überall. Die Liebe ist ja überall. Ja, wir müssen uns nur dafür öffnen und um Hilfe bitten. Wir brauchen halt dann eine Adresse. Deswegen sagte meine Mutter, habe ich ja gestern auch schon drüber gesprochen, Menschen, die keine Adresse haben zum Ansprechen, keine göttliche Adresse, die haben es halt schwerer. Und doch ist es nicht unmöglich. Wenn du keine göttliche Adresse hast zum Ansprechen, dann lern es halt selber. Dann lern halt in deinem Energiefeld zu arbeiten, dann lerne dir Energie zu geben. Vielleicht wirst du dann dadurch, dass du mit diesen Frequenzen arbeitest, automatisch immer mehr Kontakt aufnehmen. Wichtig ist halt, dass du Kontakt zu deiner Seele bekommst und dass du dein inneres Kind heilst und rauskommst aus der Vermeidung. Wir kommen nur raus aus der Vermeidung, indem wir das tun, was wir vermeiden, nämlich fühlen. Fühlen. Das ist das Allheilmittel. Fühlen. Ja, und Männer können genauso fühlen wie Frauen, auch wenn man es ihnen abtrainiert hat in dieser Gesellschaft. Und Männer können genauso fühlen wie Frauen. Frauen können Männern dabei helfen, aber die Männer müssen das auch zulassen. Tja.
Ich bin ja mal gespannt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Männer zuerst heilen werden. Ich glaube, die Verführung ist einfach zu groß und der Mechanismus ist auch so krass generalisiert bei so vielen Männern. Sie haben einfach zu viele Vorteile davon, wenn sie das weiter so machen. Die Frauen müssen zuerst heilen und sich distanzieren und einfach das Spielchen nicht mehr mitspielen. Ja, vielleicht reicht ja auch schon eine kritische Masse an Frauen, die das, ja, die das praktizieren in ihrem Leben, sich heilen von diesen dunklen Energien in ihren Feldern und mit göttlicher Hilfe auch schaffen, diese Schnüre zu durchtrennen und behütet werden vor diesen missbräuchlichen Fantasien von solchen Männern. Alles hat eine Wirkung. Alles hat eine energetische Wirkung. Ja, je mehr Frauen damit arbeiten und einen individuellen Weg damit finden, desto mehr Ruhe wird, glaube ich, auch hier reinkommen ins Feld. Und desto mehr werden Narzissten auch an Mauern stoßen und einfach nicht mehr weiterkommen mit ihren manipulativen Techniken. Es wird dann nicht mehr funktionieren. Und dann werden die irgendwann automatisch aushungern und einen narzisstischen Kollaps haben. Das wünsche ich mir echt. Ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen, die in diese Falle reingegangen sind, irgendwann einen Zusammenbruch haben und die Chance nutzen, um ihre Seele wieder aufzubauen, um überhaupt erstmal wieder Kontakt zu sich zu finden. So. Ja. Wir werden sehen. Jeder kann nur bei sich selber anfangen, ne? Auf jeden Fall ist der erste Schritt, Bewusstsein zu schaffen, damit man mit dem Ich im Herzen die eigene Wirklichkeit mal wirklich erfassen kann, wie sie wirklich ist und nicht wie die vermeidende Persönlichkeit sie einem immer verkauft hat, ja, sondern die Wirklichkeit sehen, wie sie wirklich ist und was man damit auch zu tun hat und wie man vielleicht Einfluss darauf nehmen könnte, dass es besser wird. Vor allem, indem man andere nicht mehr missbraucht. Das ist schon mal der erste Schritt. Ja. Und wach werden. Wach werden im dritten Auge. Intuitiver werden. Energiefelder wahrnehmen an den Menschen. Ja, mehr auf sein Inneres hören im Umgang mit Menschen. Wenn man neue Menschen kennenlernt, die erstmal abklopfen. Ist der Mensch kongruent? Ja, und dann vielleicht auch sich ein bisschen Zeit nehmen, um den erstmal kennenzulernen. Stimmt das, was er letzte Woche gesagt hat, noch mit dem überein, was er mir heute erzählt? Ja. Und vielleicht auch Kontakte reduzieren. Weil eigentlich haben wir sowieso alles in uns. Wir brauchen ja gar nicht so viel Kontakt mit anderen Menschen. Ein paar Freunde reichen ja schon. Eine Handvoll Freunde reichen ja schon. So, jetzt schicke ich mal los. Ich glaube, jetzt ist rund. Liebste Grüße.